Liebe Gäste, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, wahrscheinlich habe ich es schon mal gesagt, ich mag ja die Bibel für ihren Realismus. Wenn in der Presse, in der Rückschau von großen Persönlichkeiten die Rede ist, seien Sportler, Politiker, Schauspieler, dann hat man das Gefühl, anders als im Rückspiegel, wo Dinge ja immer kleiner werden, je länger sie zurückliegen, werden die Leute da immer größer. In der Bibel bleibt auch bei den großen Glaubensgestalten ein nüchterner Vorbehalt. Man sieht auch die Grenze, die Menschen eben auch haben, die sie dann umgekehrt zu Großem befähigt. Also der große Mose beispielsweise, der wird kurz vor Spielende ausgewechselt, kurz bevor es ins gelobte Land geht, wo er immer darauf hingearbeitet hat. Oder der bedeutende König David, der wichtigste in Israels Geschichte, der wird des Ehebruchs und der massiven Vorteilsnahme im Amt überführt. Und der größte Prophet aller Zeiten, Elia, der war sehr erfolgreich und durchsetzungsstark, keine Frage, aber er war gleichzeitig wahrscheinlich auch depressiv. Und interessant ist bei ihm, dass seine Depression genau in dem Moment durchbricht, wo er gerade seinen größten Erfolg gefeiert hat. Seine große Mission war der Appell an sein Volk Israel, nicht länger den Göttern der Fremdvölker auf den Leim zu gehen, sondern sich ganz dem Gott Israels hinzugeben. Dafür hat er gekämpft. Die Maßnahmen dazu waren aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen arg drastisch, nichts für schwache Nerven, auch kein Lehrstück in Sachen Völkerverständigung oder interreligiösem Dialog. Aber am Ende stand Spiel, Satz und Sieg Jahwe. Die Aschera und Baals Priester, um die es damals ging, die waren dann Geschichte. Und würden wir das übertragen, sagen, er wäre so eine Art CEO gewesen von einem DAX-Unternehmen, dann hätten wir gesagt, super der Kerl, der hat die Konkurrenz vollständig pulverisiert, Monopolstatus erreicht und den Laden auf Linie gebracht. Herzlichen Glückwunsch, mehr geht nicht. Doch dieser Druck, der da von ihm erzeugt wurde, der hat auch Gegendruck hervorgebracht. Und er bekommt dann Post vom Königshaus, Isebel, die war damals Königin, und seine Intimfeindin, die mochte den Elia überhaupt nicht, die sind auf Rache. Und da heißt es dann in der Bibel im ersten Königebuch, und Ahab, der amtierende König war das, sagte zu Isebel alles, was Elia getan hatte, und das war nicht wenig, wie er nämlich all die Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Isebel war so eine Art Schutzherrin von dem. Und da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du ihnen angetan hast. Da fürchtete sich Elia und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste hinein, eine Tagesreise weit, und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Der größte Prophet aller Zeiten erlebt einen Zusammenbruch. Er bemerkt dabei etwas, was Menschen mit einer Depression mitunter sehr verwirren kann. Äußeres Geschehen und innere Gefühlslage, die verlaufen völlig gegensätzlich zueinander. Äußerlich läuft alles, der Laden brummt, die Geschäfte laufen, die Kollegen klopfen dir auf die Schulter. Aber du merkst innerlich schon, ich kann nicht mehr. Und auch schlafen, vielleicht sogar ein Urlaub, hilft nicht. Ich regeneriere nicht. Und Routine-Dinge werden auf einmal unsagbar schwer. Alles verlangsamt sich. Lustlosigkeit, Niedergeschlagenheit, vielleicht sogar suizidale Gedanken. Obwohl du gleichzeitig selber denkst, was ist nur los mit mir? Ich erkenne eigentlich gar nicht, was mich hier so aus der Bahn wirft, denn im Großen und Ganzen funktioniert alles. Und dann kann man natürlich von außen anfangen und zu mutmaßen, was ist es, woran liegt's? Wir haben ja immerhin eine Morddrohung hier vorliegen, das ist schon heftig. Man könnte sagen, es ist die höchste Form von Mobbing am Arbeitsplatz, die man sich vorstellen kann. Und wir könnten als Auslöser dieser Depression emotionalen Stress konstatieren, der den Elia besonders anfällig jetzt für emotionale Schwankungen hat werden lassen, insbesondere wenn man bedenkt, wie angespannt der in der Zeit davor schon gewesen sein muss, als es im Kampf mit den Baalspriestern ja auch um seine eigene Existenz ging, entweder die oder ich, hieß es ja. Und da könnten dann die Seelenkräfte irgendwann nachgegeben haben und gesagt haben, mein Resilienzpolster, das ist jetzt aufgebraucht, der äußere Druck wirkt depressiv, wörtlich niederdrückend. Ich fühle auch sowas wie Panik in mir hochsteigen. Angstattacken sind in so Ausnahmesituationen nicht so selten. Ja, und dann bricht er zusammen. Und dann gerät er in so einen Strudel von selbstzerfleischenden Gedanken. Die Innenwelt gerät irgendwie die Oberhand und Elia sagt sich, das Ganze muss irgendwie wohl auch an mir liegen. Ich bin nicht besser als meine Väter, sagt er. Mein Großvater war schon irgendwie ein komischer Kerl, mein Vater hat nichts auf die Kette gekriegt und ich, naja, ich habe wahrscheinlich diese minderwertigen Gene ererbt und Tante Bert hat ohnehin schon immer gesagt, aus dem Kerl wird nichts. Das Teuflische an dieser Depression ist, die Evidenz der äußeren Tatsachen, die hilft in dem Moment überhaupt nicht. Da könnte jetzt einer kommen und sagen, Elia, du hast soeben für die wichtigste religionspolitische Konsolidierung in der Geschichte Israels gesorgt. Wäre dem völlig egal gewesen. Man hätte ihm sagen können, bei Prophet wird die nächsten 3000 Jahre dein Bild im Lexikon stehen. Oder mit Blick auf seine Glaubensidentität. Hör mal zu, mein Guter, du hast doch nicht ernsthaft Angst vor der Frau des Königs, wenn Gott dir da eben in diesem Kampf mit den Baalspriestern ein Ergebnis beschieden hat, was sonst nur Deutschland gegen Liechtenstein erzielt. All das kommt bei dem Propheten in dem Moment überhaupt nicht an. Er ist religiös nicht ansprechbar in diesem Moment, weil nämlich in seinem Inneren mächtige Prozesse abgehen, die nicht der Steuerung seines eigenen Ichs unterliegen. Und das macht es für Betroffene auch so schwer, wenn man ihnen dann auch noch ein schlechtes Gewissen macht, von wegen, du bist doch religiös, ein frommer Mensch, hilft dir denn dein Glaube da nicht? Das ist nämlich so, da befindet man sich schon selbst im Abwärtsstrudel seiner schlechten Gedanken und die eigenen Freunde und Verwandten, die hauen auch noch drauf mit einem Argument, was ja eigentlich zu meinem eigenen Wertekanon gehört. Wenn ich nicht gerade in einer Depression wäre, dann würde ich jetzt sagen, ja genau, Glaube hilft, Gott ist da, Gott ist mächtig und wirksam. Er schreibt Geschichte und auch auf krummen Linien gerade. Gott sind wir nicht egal, alles wahr. Und wer weiß das besser als Elia? Der wird es tausendfach den Leuten gepredigt haben. Aber spüren tue ich das im Moment überhaupt nicht. Ich fühle mich nur dumpf und taub. Und dann beginne ich mich nur noch mehr über mich selber zu ärgern. Nicht nur, dass ich absolut nichts auf die Reihe bekomme, ich habe sogar noch meine eigenen Ideale verraten. Ich bin Prophet, ich rede sonst den ganzen Tag von Gott und jetzt spüre ich ihn selber nicht. Prima, sagt die Depression, die Peitsche nehme ich, Elia. Du bist nicht nur ein Totalversager, du bist auch noch total gottlos. Und dann geht es noch mal eine Etage runter mit Elia und die große Ressource Glauben, die ja selbst Wissenschaftler wissen, dass grundsätzlich als ausgesprochen hilfreich gilt, wenn es um therapeutische Dinge geht, die wird nun ins Gegenteil gewendet. Wenn sich dann Elia mit seinen Worten, die halb Gebet oder halb Selbstgespräch sind, weiter abschießt. Oh, ich bin nicht besser als meine Väter. Die Dynamik der Depression, die führt den dann vom ich armer Wicht, Selbstmitleid, bis hin zu Szenarien, wo Menschen all ihren Selbsthass und ihre neurotischen Selbstverneinungen in ihren Gebeten verstauen oder sogar suizidale Gedanken hegen, wie Elia das auch tut. Und ich bin sicher, Gott hört diese Gebete und weiß das auch richtig einzuordnen, aber in dem Moment ist das total bitter, denn eine Antwort hört Elia nicht. Gott sagt nichts, es ist absolute Funkstille. Und warum? Das hören wir gleich, denn Gott ist ein Kenner unserer Seelen, nicht? Und darum auch ein ausgebuffter Psychiater. Wir hören weiter ab Vers 6. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Wir erhalten eine gute Nachricht. Gott ist da, aber er handelt erst einmal ganz anders als gedacht. Elia ist erschöpft, der kann einfach nicht mehr. Und Gott weiß das und schickt erstmal so einen Catering-Service vorbei. Essen, trinken, schlafen. Interessant, ne? Der Gott des Wortes hält erst einmal die Klappe, sorgt zunächst einmal nur für das leibliche Wohl. Unser Schöpfer weiß, wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Und es gibt Momente in unserem Leben, da brauchen wir einfach jemanden, der uns überhaupt erst einmal nur stützt, damit wir wieder zu Kräften kommen. Der da ist und ohne große Worte deutlich macht: Ich bin da für dich. Es ist okay, dass du jetzt nicht funktionierst. Es soll sich jetzt auch gar nicht die Sorge aufbauen, dass du selbst nicht weißt, was mit dir los ist. Wir sparen uns sämtliche Welterklärungen für später. Und wir belassen es heute dabei: Es wird ein langer Weg, es braucht Zeit und Bewegung, nicht der Spaziergang. Vor der Seele ist der Leib dran. Über Ziele brauchen wir jetzt gar nicht zu reden, das kommt später, wenn wir dich einigermaßen wieder hingekriegt haben. Das Wichtigste ist jetzt, dass du nicht unter dem Ginster sitzen bleibst und dann endlos schleifen in deinen trüben Gedankenbahnen ziehst. Das ist nämlich die Gefahr. Und merken Sie, Gott redet nicht rum, er sagt nicht, du musst jetzt dies oder das. Er sagt, es ist ein langer Weg zu gehen. Den wirst du auch nicht abkürzen können. Und das Ziel, das lass mal meine Sorge sein. Hier hast du Kraftfutter für 40 Tage. Gott gibt also Kraft für die ultimative Kraftanstrengung. Die Zahl 40 ist immer symbolisch in der Bibel. Jesus war 40 Tage fastend in der Wüste. Das Volk Israel hat 40 Jahre in der Wüste verbracht, bevor es ins gelobte Land einziehen durfte, für einen neuen Lebensabschnitt reif wurde. Also Krisen müssen immer erst auch reifen, bevor sie uns in etwas Neues entlassen. Das Neue wird geschehen, wenn Elia dann irgendwann angekommen ist, dort angekommen, wovon er jetzt noch gar nichts weiß. Und so ein Ziel anvisieren und Gott begegnen, das kann der Betroffene erst, wenn er diese körperliche Kraft erlangt hat und ahnt: Gott war die ganze Zeit über nah bei mir. Oft wollen wir diesen Prozess umdrehen, diese Begegnung mit Gott an den Anfang stellen, obwohl die depressive Person psychisch, seelisch und körperlich noch überhaupt nicht erholt ist. Und ein Blick nach vorn ist zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht möglich. Elia erkennt auch erst später, dass er nicht allein war, sondern dass viele mit ihm an den Gott seiner Väter geglaubt haben. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, dass er Gott klagt, das wird sich später auch als falsch herausstellen, aber Gott korrigiert ihn nicht sofort, sondern gibt ihm zuerst Halt und Ruhe. Ich lese weiter. Und siehe, des Herrn Wort kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, den die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Was machst du hier, Elia? Die Therapie beginnt. Wie? Wie so oft mit einer guten Frage und einer Aussprache hinterher. Die Frage ist frappierend einfach und doch so anspruchsvoll. Was machst du hier, Elia? Elia fragt sich das vermutlich selber, was er hier so macht, warum ihn sein Lebensweg ausgerechnet an diesen Punkt hier gebracht hat. Der Depressive versteht sich ja selbst nicht. Keine Ahnung, wird er denken. Und gleichzeitig bricht es aus ihm heraus all das, was ihn bedrückt. Das ist ja genau das Dilemma. Irgendwas drückt mich nieder, macht mich depressiv. Ich weiß aber nicht, was es ist. Es gibt vielleicht diesen oder jenen Umstand, den könnte ich jetzt anführen, Beziehungskonflikten, Trauma in der Kindheit. Aber es ist im Ganzen wie so ein Puzzle, dessen einzelne Teile ich sehe, aber ich kriege das nicht zusammengesetzt. Und da kommt nun das Therapiegespräch gerade recht. Der Therapeut macht uns nämlich ein fantastisches Angebot. Er sagt, ich leihe dir mein Ohr, damit du nämlich nicht gleichzeitig sprechen und hören musst. Das fällt einem nämlich ganz schön schwer. Der Therapeut hört, was du vor lauter Sprechen nicht mehr hören kannst. Er hört, wie du es sagst. Er bemerkt, was du auslässt. Er erkennt die Sprünge, die du im Gespräch machst und wo du vermeidest, drüber zu sprechen. Elia sitzt bei Gott sozusagen auf der Couch und spricht über seinen Job. Er ist Prophet. Er hat gebrannt für seinen Gott. Er hat totales Engagement gezeigt. Er hat geeifert für Gott. Immer Vollgas. Was ist der Dank? Ich bin allein übrig, sagt er. Ich bin der letzte Mohikaner. Nun kommt der göttliche Therapeut, der mit dem großen Ohr, und sagt, lieber Elia, du hast gebrannt für Gott. Kann es sein, dass du dabei verbrannt bist, ausgebrannt? War in deinem Eifer vielleicht auch der Übereifer von einem, der glaubt, also ohne mich läuft's eigentlich nicht? Kann es sein, dass du manchmal von der Prophetenseite, also vom Sprachrohr, ein bisschen zu sehr selbst auf die göttliche Seite gerückt bist? Und selbst zum Sprecher wurde es so nach dem Motto, ich und Gott, wir haben beschlossen. Und dann sagt er eben, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Ist ja eine seltene Spezies eigentlich. Und da wird man dann auch schnell einsam, so wie du dich fühlst. Und kann es sein, dass aus deinen Worten unterschwelliger Groll spricht, eine Wut und auch ein Protest, dass Gott dich in diese Lage gebracht hat, du dir das aber nicht eingestehen kannst, weil du ja eigentlich weißt, Gott ist heilig und gerecht und gut und er lässt einen nie im Stich. Du fühlst dich aber nicht so, das hilft ja nichts. Aber da fährt dir dann dein religiöses Gewissen dazwischen und verbietet dir dieses Gefühl. Und dann fühlt sich das Gefühl ganz schön gedisst und sagt, na warte, dir werde ich es zeigen. Und dann beginnt es zu randalieren. Und da kommt Gott und sagt, Elia, ich will dir was zeigen. Der Herr sprach, geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Was sehen wir hier? Elia wird nun in die Gottesbegegnung geführt. Es war ein langer Weg dorthin. Vorher hatten ihn seine eigenen Ansprüche niedergedrückt. Möglicherweise hat er zunehmend eher mit einem Spiegelbild seiner Ideale und Prinzipien zu tun gehabt, als mit Gott selbst. Und jetzt erkennt er Gott als den ganz anderen. Gottes Wesen ist das sanfte Sausen, der Klang sanfter Stille. Gott ist langsam zum Zorn. Er wartet ab und wünscht sich, dass Menschen einsehen, verstehen, umkehren. Sturm, Erdbeben und Feuer, das ist eher so die Gangart von Elia, dessen Eifer stets auch mit so einer gewissen latenten Ungeduld einhergeht. Gott, mach endlich was. Siehst du nicht, dass die Isebel mich grillen will? Vielleicht führt hier die Begegnung mit Gott zu dieser heilsamen Selbsterkenntnis, dass hier ein Problem mit der eigenen Einstellung vorliegt, das dazu geführt hat, dass mich ein äußerer Umstand, wie der Konflikt mit dem Königshaus, so getriggert hat, dass es mich aus der Bahn geworfen hat. Ist eine Vermutung, die letztlich nur Elia erhärten könnte. War es möglicherweise die Unterscheidung zwischen Gott und mir selbst, zwischen dem Ideal meiner Werte und dem, was mir kräftemäßig möglich ist? In manchem ist da so ein Feuer. Und dass er da nicht mehr unterscheidet und seine eigenen Grenzen erkennt und dann selber ausbrennt. Burnout, Erschöpfungsdepression. Und da ist dann die Gretchenfrage, kann ich zwischen Gott und mir unterscheiden? Halte ich mich selber stillschweigend für allmächtig oder zumindest systemrelevant, unersetzlich und fange an, mich zu zerfleischen, weil ich diese Diskrepanz merke zwischen dem, was ich eigentlich leisten will und doch nicht kann? Oder ist der Glaube eine Kraftquelle und Hilfe zur Selbstunterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf, wo ich Trost, ja und auch heilsame Selbstrelativierung empfange? Hey, gute Nachricht, ich muss nicht Gott sein und das Weltengebäude wie Atlas tragen. Ich leiste mir vielmehr den Mut und auch die Zuversicht, um wirklich an den Gott der Gnade und des Ruhetages zu glauben, statt an diese Götter mit den zusammengebissenen Zähnen und deren Credo von einer selbstzerstörerischen Disziplin und Selbstkasteiung bis zum Exitus. Alles klar? Von wegen. Es folgt Therapiesitzung Nummer 2. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Und er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaot, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Haben wir schon mal gehört, ne? Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus, geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram, das ist das Volk nördlich von Israel, und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel, und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Also Gott schickt den Elia in den Ruhestand und sagt: Ich habe Nachfolger gekürt. Und es soll geschehen: Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten, und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Tja, was ist das denn? Und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist ja das Ganze nochmal von vorne. Tja, der Weg ist lang. Und es braucht manchmal viele, viele Aussprachen, bevor die neue Erkenntnis vom Kopf ins Herz rutscht. Aber wir lernen auch was Neues. Gott lässt ein wenig mehr von sich erkennen. Gott ist langsam zum Zorn, aber keinesfalls handlungsscheu. Er tut Dinge, allerdings zu seiner Zeit, aber er tut sie. Und Elia braucht Gelegenheit, die Dinge auszusprechen, sie gedanklich zu ordnen und im Gespräch so etwas wie so eine innere Müllabfuhr in Gang zu bringen, um bei sich selber wieder Ordnung zu schaffen. Indem wir nämlich Dinge aussprechen, bändigen wir das Chaos. Wir schaffen neue Welten, in denen wir leben können. Darin sind wir unserem Schöpfer übrigens sehr ähnlich, denn der hat die Welt ja auch durch sein Wort geschaffen. Und die Klagepsalmen in der Bibel beispielsweise sind vielen Menschen eine Hilfe, um genau diese Müllabfuhr in Gang zu bringen. Da kann man mal unverblümt sagen, wie man sich fühlt und durch diese Gefühle auch diese Gefühle damit auch ablegen kann, weil sie nämlich einen Adressaten bekommen im Gebet, bei dem die gut aufgehoben sind. Ja, das heißt, die Klage verhallt nicht in der Nacht eines blinden Schicksals, sondern sie trifft auf einen, der hört und versteht. Eine andere Gebetsform, der Lobpreis Gottes, haben wir eben auch gemacht, der hilft uns, den Unterschied zwischen Gott und uns klar zu kriegen. Lobpreis ist die musikalisch organisierte Selbstunterscheidung. Wenn er Gott ist, den wir hier besingen, dann sind wir es jedenfalls nicht. Schade, ja. Aber dann brauchen wir das auch nicht zu sein, dann können wir uns fallen lassen in seine Arme, denn er ist stark. Zum Schluss, der Text hält ein interessantes Detail bereit. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Elia empfand ja große Einsamkeit, nicht? Er motzt da zweimal: Ich bin allein übrig geblieben. Das ist ein Grundgefühl der Depression. Ich bin ganz allein. Ich bin quasi lebendig begraben. Und Gott sagt: Irrtum. You'll never walk alone. du bist nicht allein. Das merkst du jetzt, wo ich dir begegnet bin. Aber da sind ja auch 40 Tage zwischen gewesen. Er ist 40 Tage endlos durch die Wüste gelaufen. Wüste da, wo nichts ist. Und so fühlt man sich als Depressiver innerlich. Und dann sagt er, ja, du denkst, ich habe dich verlassen. Nein, ich war immer da. Du konntest mich aber nicht hören. Und auch Menschen, die dich verstehen, sind da. Da sind 7000 Menschen, heißt es hier im Predigtext, die dir nahe sind, die genauso wie du fühlen und die dich in deiner Situation verstehen. Deine Einsamkeit, die hat in deinem Kopf stattgefunden. Ich finde, das ist auch etwas, was wir uns heute in dieser dunklen Jahreszeit gegenseitig zurufen können. You'll never walk alone. Da gibt es in der Gemeinde Menschen, mit denen man reden kann. Da kann man Freunde finden. Da sind Menschen, die zuhören. Da gibt es Gelegenheiten, auch Leid loszuwerden und auszusprechen. Und da kann man dir auch, wie unsere Interviewpartnerin heute, Hilfe vermitteln, wenn du einen professionellen Zuhörer brauchst oder aber jemand, der dir überhaupt erstmal dazu verhilft, dass du wieder hörbereit wirst. Überhaupt, in der Gemeinde richten wir uns auf den aus, der uns hört und sieht, auch wenn wir uns gerade nicht danach fühlen sollten. Gibt so Momente, ich habe die auch. Und dazu dienen uns nicht zuletzt Gottesdienste. Hier dient uns nämlich Gott, der uns zusagt, du wirst nicht übersehen, du bist geliebt, ich bin für dich da. Ich weiß nicht, vielleicht wäre Elia nach so einem Gespräch mit Gott heute zu uns in den Expo-Wahl gekommen. Da er hat ja jetzt viel Zeit gehabt. Er ist ja von Gott gewissermaßen in den Ruhestand geschickt worden. Und Elia hat gelernt, was auch wir alle im Laufe des Lebens lernen müssen. Erstens, du bist nicht Gott. Das hört sich irgendwie enttäuschend an, denn es bedeutet auch, jeder ist ersetzlich. Es ist aber eigentlich eine gute Nachricht, denn es bedeutet, du musst dir nicht jeden Schuh anziehen und es hängt nicht alles an dir. Und wenn nicht alles an dir hängt, dann musst du dich auch nicht alles runterziehen. Und zweitens lernt Elia, you'll never walk alone. Gott ist immer bei mir, selbst wenn ich ihn gerade nicht spüren sollte. Lass dich nicht hinter die Fichte führen. Gott ist da und er schickt dir Menschen, und er stellt sie an deine Seite. Vielleicht lernen sie gleich im Anschluss hier an den Gottesdienst jemanden kennen. Amen.